Im Botanischen Garten in Rio de Janeiro fällt ein Miniaturwasserfall von einem bewaldeten Hang in die Tiefe. Er zeigt, was die Natur im atlantischen Urwald zu bieten hat. Bäche und Quellen, ein ständiges Fließen in einem märchenhaften, subtropischen Wald. Ricardo Reis ist Biologe im Botanischen Garten und für die pflanzlichen Exponate zuständig. Er zeigt auf einen alten, 15 Meter hohen Brasilholzbaum.
Sie sehen, wie aus einer Wunde in der Rinde eine rote Flüssigkeit läuft. Das ist die Farbe, die während der Kolonialzeit so begehrt war. Wenn Sie Brasilholz in kochendes Wasser legen, können Sie die Farbpigmente aus dem Holz extrahieren. Damit wurden zum Beispiel Stoffe gefärbt.
Der Baum wurde 300 Jahre lang wegen des Färbemittels Brasilin massenhaft abgeholzt und von der Kolonialmacht Portugal nach Europa transportiert. Erst als synthetische Farbstoffe auf den Markt kamen, verlor der Baum seine Bedeutung. Doch da war es fast schon zu spät. Anfang des letzten Jahrhunderts galt Brasilholz als ausgestorben.
Brasilianische Botaniker, auch Mitarbeiter des Botanischen Gartens, entdeckten vor 20 Jahren aber plötzlich einige natürliche Brasilholzstandorte. Das teilten wir den Behörden mit. Einige Fundorte wurden daraufhin geschützt. In der Nähe der Stadt Búzios wurde zum Beispiel ein Brasilholzschutzgebiet ausgewiesen.
Die wissenschaftlichen Angestellten des Botanischen Gartens bekommen von der Schönheit des Parks wenig mit. Sie sitzen in klimatisierten, mit Büchern vollgestopften Räumen in einem vierstöckigen, unauffälligen Gebäude am Rande des Parks. Hier verbringt auch der Botaniker Aroldo Lima die meiste Zeit des Tages, wenn er nicht auf Exkursion ist. Er ist einer der besten Kenner von Brasilholz in Brasilien und trug zur Wiederentdeckung des Baumes bei. Er ist außerdem Spezialist für die Pflanzenfamilie der Leguminosen, zu der Brasilholz gehört. Leguminosen werden auf Deutsch auch Hülsenfrüchtler genannt. Wir kennen sie als Bohnen und Lupinen, als Wicken und Klee. In Westeuropa kommen sie nur als Kräuter und Büsche vor, sagt Aroldo Lima.
Leguminosen kommen in sehr unterschiedlichen Lebensräumen vor. Daher ist es eine Gruppe, die weltweit als Indikator für Biodiversität gilt. Es gibt sie überall auf der ganzen Welt, von Kräutern über Büsche bis zu hohen Bäumen. Im Amazonas-Urwald gehören die Leguminosen zu den höchsten Bäumen. Sie werden bis zu 50 Meter hoch.
Die biologische Familie der Leguminosen hat weltweit zwischen 19.000 und 20.000 Arten. Ein Viertel davon sind Bäume in tropischen Urwäldern.
Esse pau-brasil, que é conhecido com o nome de Cesalpinia quinata, ele ocorria.
Der wissenschaftliche Name für den Brasilholzbaum ist Cesalpinia echinata. Der Baum war an der brasilianischen Küste weit verbreitet. Wegen der brutalen Abholzung der Bäume über fast 5 Jahrhunderte hinweg wächst er nur noch in kleinen Restbeständen des atlantischen Urwalds. Und auch in diesen Restbeständen sind die Populationen ausgedünnt. Brasilholz ist eine vom Aussterben bedrohte Art.
Das bekümmert den Botaniker, doch noch mehr hat ihn das spärliche botanische Fachwissen enttäuscht, das über diesen Baum veröffentlicht wurde. Aroldo Lima war dann sehr erstaunt, als er vor 20 Jahren auf eine Berufsgruppe traf, die mehr über das Brasilholz zu wissen schien als er, der Pflanzenspezialist.
Damals dachte ich noch, die Art sei am natürlichen Standort ausgestorben. Ich hatte im Staat Rio de Janeiro gesucht und fand nur noch ein paar Einzelexemplare. Aber als ich in Kontakt mit Geigenbogenbauern kam, die das Brasilholz nutzten, zeigten sie uns ein paar Gebiete im Staat Bahia mit eindeutig natürlichem Brasilholzbestand. Und dann entdeckte ich auch einige hier in Cabo Frio bei Rio de Janeiro. Es war einfach wunderbar, sie in der Natur zu sehen. Denn ich hatte es nicht mehr gehofft. Ich hatte schon so lange nach dem Baum gesucht.
Aroldo Lima und seine botanischen Kolleginnen und Kollegen hatten an den falschen Stellen gesucht. Es hatte geheißen, Brasilholz liebe den feuchten atlantischen Urwald. Mithilfe der Geigenbogenbauer kam er dem Baum an seinem tatsächlich bevorzugten Standort auf die Spur.
Als wir endlich anfingen, in den trockeneren Abschnitten der Wälder zu suchen, trafen wir sofort auf Brasilholz. Das war sehr spannend für uns. Da merkte ich, dass die Umgebung, in der Brasilholz wächst, sehr speziell ist. Es ist ein ganz anderer Waldtypus als der sonst bekannte feuchte atlantische Regenwald. Dort gibt es eine ganz spezielle Flora mit ganz anderer Artenzusammensetzung. Diese trockeneren Waldformationen sind ungemein selten. In den Bergen um Rio de Janeiro haben wir üblicherweise Niederschläge von 2000 bis 3000 mm im Jahr. In dieser speziellen Region bei Cabo Frio sinkt der Niederschlag auf 800 bis 1000 mm.
Aber nicht nur der Botaniker Haroldo Lima aus Brasilien musste sich von Geigenbogenbauern über Brasilholz belehren lassen. Auch für Dietrich Burger war die Verwendung von Brasilholz für Geigenbögen neu. Burger ist pensionierter Professor für Forstwissenschaften an der Universität Freiburg. Eines Tages lernte er auf einem Fest eine Geigerin kennen, die von einem Geigenbauer begleitet wurde. Der erzählte, dass sich Brasilholz für den Geigenbogenbau als Baustoff etabliert hat.
Ein französischer Bogenbauer hat unglaublich viele Baumarten getestet, welche sich am besten eignen würden für Bogenbauten, und ist dann auf das Brasilholz gekommen. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Damals hat sich die Musik sehr verändert. Man hat sehr viel virtuoser gespielt als bis dahin. Vorher konnte man eben bis hin zu Barockmusik offenbar mit relativ stabilen Bögen spielen. Während Paganini könnte man offenbar überhaupt nicht mit den alten Bögen spielen, sondern da muss man einen sehr flexiblen und beweglichen Bogen haben, so wie man ihn eben mit Brasilholz herstellen kann.
Welche Teile des Brasilholzes für Geigenbögen geeignet sind, halten die Handwerker geheim, so der Forstwissenschaftler Burger.
Ich weiß nur, dass also von einem Stamm nur ein relativ kleiner Teil wirklich für gute Bögen geeignet ist. Für einen Bogen braucht man ja ein Stückchen Holz, was nur fingerstark ist, nicht? Und da dürfen zum Beispiel keine Äste drin sein, möglichst gleichmäßige Jahrringe, damit die nicht unterschiedlich arbeiten. Und ich denke, da hat jeder Bogenbauer seine Geheimtipps, welches Holz am besten geeignet ist.
Inzwischen sind auch die Handwerker auf die Botaniker angewiesen, denn langsam geht das Holz zur Neige. Seit Jahrhunderten hatten sie ihre Kanäle für die Beschaffung von geeignetem Holz. Unter Geigenbogenbauern ist statt Brasilholz auch der Name Pernambuco-Holz bekannt, nach dem brasilianischen Bundesstaat Pernambuco, aus dem ursprünglich das meiste Brasilholz kam. Auch Geigenbaumeister Christoph Teichmann aus Bremen, der in seiner Geigenwerkstatt steht, verwendet gerne den Ausdruck Pernambuco-Holz statt Brasilholz.
Es gibt eine extreme Spitzenqualität von Pernambuco-Holz, das schon so um 1900 nicht mehr auftaucht. Das gibt es eine Theorie, die aber mir persönlich sehr logisch ist. Aus den ganz alten Pernambuco-Bäumen, die es eben bis 1880, vielleicht 1890 gab, dass diese extrem guten Stangen aus den ersten wirklich tragenden Ästen der Pernambuco-Bäume geschnitten wurden, die quasi durch diese waagerechte Haltung eben schon unglaubliche Stützfunktionen ausgebildet hat. Verschiedene Hölzer haben verschiedene Schwingungseigenschaften. Es ist auch so, dass ein Instrument mit verschiedenen Bogen gespielt unterschiedlich klingt. Dieses Holz hat sich über Jahrhunderte schon als ideales Holz für Streichbögen entwickelt, aufgrund seiner spezifischen Dichte. Es ist ein relativ schweres und unglaublich stabiles Holz. Und es hat einen klanglichen Aspekt, an den andere Hölzer einfach nicht herankommen.
Christoph Teichmann repariert in seinem Atelier Geigen und Geigenbögen. Er bedauert, dass das beste Brasilholz schon komplett weggeschlagen wurde. Eines Tages ergriffen Geigenbauer und Geigenbogenbauer aus der ganzen Welt die Initiative, berichtet Teichmann. Sie gründeten in Europa und Nordamerika ein Projekt mit der Abkürzung IPCI. Das Projekt ließ 500.000 Brasilholzbäume in Brasilien anpflanzen. Obwohl Christoph Teichmann noch nie in Brasilien war und nie einen Brasilholzbaum gesehen hat, weiß er viel über das Holz.
Wenn diese Bäume in den richtigen Umgebungen wachsen, ist es inzwischen so, dass man nach ungefähr 20, 25 Jahren anfangen kann zu ernten. Dass sie dann schon so einen Stammdurchmesser haben, dass man wirklich gute Stangen rausschneiden kann. Diese rote Färbung kommt ja erst im Alter von 16 bis 18 Jahren. Vorher ist das Holz blütenweiß. Und diese Einlagerung dieses Farb- und Verhärtungsstoffes, das geschieht erst mit 18 Jahren. Und der äußere Wachstumszone, der Splint, bleibt bis zum Schluss weiß.
Das Ernten von Brasilholz ist seit Ende 2007 in Brasilien fast komplett verboten. Denn seitdem steht Brasilholz auf der Artenschutzliste des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES. Das CITES-Abkommen, das vorrangig Arten schützt, die über den Handel bedroht sind, hat drei Listen, die Anhänge genannt werden. Brasilholz steht im Anhang Nummer 2, erklärt Forstwissenschaftler Dietrich Burger.
Man muss bei jedem Export von Holz nachweisen können, dass es nachhaltig produziert worden ist. Damals war dann die Frage, ob schon vorhandene Bögen auch bei jedem Grenzübertritt erklärt werden müssten. Das war eine große Sorge der Bogenbauer, denn jeder Geiger, und die reisen sehr viel, hätte jedes Mal am Flughafen nachweisen müssen, dass sein Geigenbogen legal ist. Das wäre verrückt gewesen, und auch die Bogenbauer hatten eine bestimmte Frist, ihre schon vorhandenen Vorräte für Bogenholz zu erklären. Und wer in dieser Zeit seine Vorräte erklärt hat, der muss also jetzt künftig keinen Nachweis mehr bringen, wenn seine Bögen über die Grenze gehen.
Zurück in den Botanischen Garten von Rio de Janeiro. Botaniker Aroldo Lima ist misstrauisch. Seiner Meinung nach geht das Unternaturschutzstellen von Brasilholz mit einem neuerlichen Anstieg des illegalen Handels einher.
Wer heute Geige spielt, muss sich klar sein, dass der Bogen vom illegalen Markt stammt. Das Holz ist heute so selten, dass schon Pfosten von Zäunen aus Brasilholz, Dachstühle und Stützholz in Weinbergen zum Geigenbogenbau entwendet wurden. Die Händler spähen überall nach dem Holz. Wir Botaniker können das bestätigen. Wer heute am meisten über Standorte von Brasilholz weiß, das sind die, die illegal damit handeln. Bei manchen Studien, die wir in Naturschutzgebieten gemacht haben, kamen wir zu den markierten Bäumen zurück und entdeckten, dass Äste oder ganze Bäume abgeschnitten waren.
Wissenschaft und Handwerk arbeiten aber nicht nur gegeneinander. Geigenbogenbauer fertigen inzwischen auch Geigenbögen aus Carbon, einer mattgrauen, unzerbrechlichen Kohlenstofffaser.
So ein Carbonfaserbogen reagiert an jeder Stelle gleich. Er funktioniert hervorragend, aber er bleibt immer ein bisschen nüchterner als ein Holzbogen. Und ich finde es besser, im Schülerbereich Carbonbogen zu nehmen als irgendwelche Brasilholzbögen. Deswegen muss man die nicht mehr abholzen. Im wirklich künstlerischen oberen Bereich, finde ich, ist Holz eben wirklich dieses super Pernambuco-Holz nicht zu ersetzen.